Das ist der Matthäusevangelium bei Kapitel 9. Wir kommen jetzt zum Vers 18. Wir haben ja gesehen, wie hier der Herr Jesus die Kranken heilt, wie er heilsgeschichtlich gewaltige Dinge tut. Ich möchte nochmals betonen, dass keine falsche Vorstellung aufkommt. Wir befinden uns im Matthäusevangelium heilsgeschichtlich im Alten Testament. Die Erlösung ist noch nicht geschehen. Der Herr Jesus war noch nicht am Kreuz vor Golgatha. Er hat nicht sein Blut vergossen. Er war noch nicht im Totenreich, ist noch nicht von den Toten auferstanden, ist nicht durch die Himmel geschritten, hat sein Blut nicht auf der Sühnedeckel im himmlischen Heiligtum in der Stiftshütte gesprengt. Insofern ist die Erlösung noch nicht geschehen. Das Alte Testament, das mosaische Gesetz, ist noch nicht erfüllt. Aber er redet zu seinen Jüngern. Das ist schon ein Stück von Prophetie und zeigt uns, und das steht auch in 1. Korinther 10, in Römer 15, er zeigt uns, dass das Alte Testament einfach ein Muster für uns ist. Und auch alles, was in der Evangelie geschah, was auch vor der Ausgießung des Heiligen Geistes war, zeigt er hier, und zwar ihre Art und Weise, dass die Gemeinde lernt, wie sie vorgehe. So. Wir haben hier jetzt eine ganz einfache Sache, und zwar, der Name wird hier nicht genannt, aber in der Parallelstelle, es ist die Auferweckung der Tochter des Jairus. Ich lese ab Vers 18. Und als er dies mit ihnen redete, sieh, da kam ein Vorsteher, der fiel vor ihm nieder und sprach, meine Tochter ist eben gestorben, komm und lege deine Hand auf sie, so wird sie leben. Jesus stand auf und folgte ihm mit seinen Jüngern. Und siehe, eine Frau, die 12 Jahre blutflüssig war, trat von hinten herzu und rührte den Saum seines Gewandes an. Denn sie sagte bei sich selbst, wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Jesus aber wandte sich um, sah sie und sprach, sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Die Frau war geheilt von jener Stunde an. Als nun Jesus in das Haus des Vorstehers kam und die Pfeifer und das Getümmel sah, spricht er zu ihnen, entfernt euch, denn das Mädchen ist nicht gestorben, sondern es schläft. Sie lachten ihn aus. Als aber die Menge hinausgetrieben war, ging er hinein, ergriff ihre Hand und das Mädchen stand auf. Und die Nachricht hiervon verbreitete sich in jener ganzen Gegend. Wenn man diesen Text vom Alten Testament her liest, das müssen wir bei der Evangelie, dann ist das etwas völlig Schockierendes. Da kommt ein Vorsteher, wohl der Vorsteher der Synagoge, und er macht etwas, das ist so dramatisch, dass man es kaum wagt auszusprechen. Da steht, er fiel vor ihm nieder. Dieses Wort, das heißt im Griechischen proskyneo, und das bedeutet in der Regel dasselbe Wort wie für Anbetung. Pros heißt hinzu, kyneo, wer sich ein bisschen auskennt mit Hundekynologie, ist die Lehre vom Hund, das heißt, wie ein Hund kriechend vor ihm niederzufallen und ihn so zu anbeten. Muss ich mal vorstellen, Vorsteher einer Synagoge, die ja Jesus nicht als der Sohn Gottes akzeptiert hatte, das ganze Pharisäertum, geht hin, und da muss etwas Gewaltiges passiert sein bei diesem Vorsteher, er geht hin und wirft sich, und das könnte man genauso so übersetzen, er wirft sich anbetend vor ihm nieder. Das ist unfassbar. Wenn man sich jetzt mal überlegt, was hier passiert ist, das ist was Ungeheures im Herzen dieses Mannes passiert. Seite kommt eine blutflüssige Frau. Wer das Alte Testament kennt, auch die ganzen Reinheitsgesetze, der weiß, wenn eine Frau blutflüssig war, galt sie als unrein. Wissen Sie, sie hat den Mut, ich glaube, wir können uns das nicht vorstellen. Die Leute waren wie Aussätzige. Sie durften nirgends hin, sie durften niemand berühren, sie durften zu keiner Familie feiern, sie durften, wenn irgendein Fest war, sie waren ausgeschlossen. Diese Frau hat den Mut, in die Masse zu gehen, obwohl sie blutflüssig ist. Ich hätte nicht erleben wollen, was passiert wäre, wenn die Pharisäer es mitbekommen hätten, dass sie blutflüssig ist und in die Masse geht. Und die Frau hat sogar den Mut, ihn anzurühren. Das war vollständig ausgeschlossen, vollständig unmöglich. Sie berührt ihn. Damit, nach jüdischem, mosaischem Gesetz, macht sie ihn völlig unrein. Muss ich mal vorstellen. Also mir hat hier total dramatisches Geschehen. Wenn du so den Text liest, du musst dahinter gehen, sonst siehst du es nicht. Aber hier ist etwas Dramatisches. Was bewegt einen Vorsteher einer Synagoge, sich anbetend vom Herrn Jesus niederzuwerfen? Das ist was ganz Einfaches. Er sagt, meine Tochter ist eben gestorben, sie ist tot. Also er weiß, seine Tochter ist tot, definitiv tot. Jetzt kommt er und sagt, komm, lege deine Hand auf sie und sie wird leben. Das heißt, er kam zum Schluss und zum Glauben, dass dieser Mann nicht ein normaler Mann ist, sondern wirklich der Sohn Gottes. Darum wirft er sich auch vor ihm nieder. Also er hat hier geglaubt, sonst hätte er es nicht tun können. Wisst ihr, für einen Jude war es ausgeschlossen, sich vor einer Person anbeten niederzuwerfen. Sie haben sogar einen Aufstand gemacht, als die Römer mal in Jerusalem die Schilde und Wahrzeichen vom Kaiser aufgehängt haben. Er wirft sich anbeten nieder und da muss was passiert sein. Er glaubt also, dass der Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Und er glaubt tatsächlich, dass er in der Lage ist, seine Tochter, die wirklich definitiv tot ist, von den Toten aufzuerwecken. Das ist glaubensmäßig was Ungeheures passiert. Bei der Frau ist fast gleich dramatisch. Sie ist so überzeugt und sie geht hier jedes Risiko ein. Sie sagt ja das auch klipp und klar, Vers 21. Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so bin ich geheilt. Das steht im Griechischen Sozo. Und Sozo ist ein Wort, das heißt gerettet. Das Wort Retter oder Heiland, hat es Luther übersetzt, heißt Soter. Das heißt, sie geht hier so weit, dass sie sagt, er wird mich so retten, dass ich vollständig von dieser schrecklichen Krankheit gerettet bin, aber da steckt mehr dahinter. Darum verwendet die Bibel hier das Wort gerettet. Er wird mich auch retten vor den Pharisäern, er wird mich retten in meiner geistlichen Situation, weil ich bin mir nicht mal sicher, ob sie die nicht gesteinigt hätten, wenn sie erwischt hätten. Das Pharisäer war zu allem in der Lage. Oder zumindest wäre es ihr ganz übel ergangen. Gesteinigt vielleicht, naja, man weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, sie erwartet eine vollständige Errettung von der Krankheit, von ihrer Situation, dass ihr die Pharisäer nichts tun, dass ihr nichts passiert. Sie ist vollständig hier im Glauben. Sie hat genau der gleiche Glaube wie dieser Jairus, wie dieser Mann. Wisst ihr, da müsst ihr euch mal vorstellen, was da passiert. Der hat seinen Ruf beim Judentum vollständig verloren gehabt. Er wirft sich an Beting von mir Jesus nieder. Der war erledigt. Sie als Blutflüssige geht zu mir Jesus und klammert sich an den Saum seines Kleiders, wollen die Quaschte. Beide gehen das höchste Risiko, wo man sich überhaupt vorstellen kann als normaler Mensch. Jetzt sagt der Jesus was ganz Einfaches. Sei getrost, meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Er verwendet dasselbe Wort. Und die Frau war geheilt von jener Stunde, da steht wieder gerettet. Wisst ihr, in einer dynamisch gleichwertigen Übersetzung musst du manchmal die Wörter tauschen, dass du siehst, um was geht. Aber sie hatte hier eine vollständige Errettung. Das hat Folgendes geheißen. Niemand hat mehr gewagt, von dieser Blutflüssigkeit zu reden. Niemand hat mehr gewagt, sie oder der Jesus als unrein überhaupt anzusehen, sondern die Masse hat gesehen, da greift Gott selber ein. Das ist etwas, was man im Verstand nicht erklären kann. Da hat Gott eingegriffen. Das war ein Wunder par excellence. Und dann geht der Herr Jesus tatsächlich in das Haus des Jairus. Und warum sagt er jetzt, sie schläft bloß? Ist die nicht wirklich tot gewesen? Die war tot. Aber für ihn, der ja die totale Macht über den Tod hatte, war sie, wie wenn sie nur geschlafen hätte. Für ihn war es eine Kleinigkeit, sie aufzuwecken. Und da steht aber ein interessantes Wort, sie stand auf. Das ist dasselbe Wort, das Egeiro, das die Bibel dann verwendet für die Auferstehung Jesu aus den Toten. Immer wenn es im Passiv steht, steht dieses Wort. Das heißt, die Bibel sagt hier, es war eine definitive Auferstehung von den Toten, die war wirklich tot. Und das Radikale ist bei der ganzen Sache, es wurde ausgelöst durch zwei Personen, die, warum, beschreibt die Bibel nicht. Da muss irgendwas passiert sein im Hintergrund, dass beide, der Jairus, so ein starker Glaube hatte und so ein Risiko einzugehen bereit war, dass wenn es nicht funktioniert hätte, hätte er nur noch fliehen können und die Gegend verlassen, er wäre erledigt gewesen, genauso diese Frau. Es sind beide vollständig bereit, weil sie wirklich glauben, dass der Herr Jesus das Übernatürliche tut, also eine völlige Errettung gibt, aus den Toten auferweckt. Sie war vollständig überzeugt, da wird etwas passieren. Und das ausgerechnet lässt der Herr Jesus im Matthäus-Evangelium aufschreiben, um uns zu zeigen, was Glaube ist. Ihr könnt jetzt eine Konkordanz nehmen, nehmt das Wort Glauben. Und dann werdet ihr auf diese Situationen ähnlicher Art, werdet ihr die ganze Zeit stoßen. Man merkt das nicht, wenn man bloß ein Einzelstück liest. Aber wenn man die alle einmal sich ansieht, dann sieht man, wie die Bibel die ganze Zeit davor ausgeht. Der Jesus bringt der zukünftige Gemeinde Jesu die ganze Zeit bei, so ein Glaube wie die zwei, das ist eigentlich der normale Glaube einer Gemeinde. Wisst ihr, jetzt kommt natürlich das Drama der Kirchengeschichte. Die Leute, die das überzogen haben, Extremkreise, die es vielleicht sogar gut meinten, aber die das überzogen haben, und dann, wo Gott gar keine Verheißung gibt, die Leute zum Glauben aufgefordert haben, wo überhaupt nicht legitim war, die haben das so kaputt gemacht, und das war am Teufel seine Absicht, dass nämlich die wahre Gemeinde nicht mehr biblisch glaubt. Das ist ein Drama. Wenn du nämlich anfängst, biblisch zu glauben, dann kann es sein, die Rechtgläubigen kommen zu dir und sagen, du bist jetzt, hast eine Grenze überschritten, du bist schwärmerisch. Aber die Bibel geht davon aus, dass es normal ist. Wir hören das sehr. Aber zuerst nochmal Heilsgeschichte. Matthäus 8, 17. Wir müssen uns das einfach vergegenwärtigen. Du kannst jetzt nicht hingehen, wenn deinem Nachbar sein Kind gestorben ist und erwartet, dass der Jesus die aus den Toten auferweckt. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Matthäus 8, 17 sagt über das, was er getan hat, dass er von den Besessenen die Geister ausgetrieben hat und dass er alle Kranken geheilt hat. Den Vers müsst ihr euch merken. Mit dem könnt ihr auch jede Verführung abwehren. Damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Ich lese uns dazu und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Jesaja 53, 4. Ja, die berühmte Passage. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Das heißt, da sagt jetzt die Bibel etwas. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem einfachen Punkt. Ich muss mir bewusst sein, diese ganze spektakuläre und extreme Krankenheilung, die hier geschieht, und diese Wunder sind zur Zeit des Alten Testamentes. Und die Bibel sagt, das war eine Erfüllung von Jesaja 53, 4. Du findest halt einfach Leute, die sagen, so wie die Vergebung der Sünden in Jesaja 53, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also im ganzen Kapitel letztendlich dargelegt ist, und es ist ja Fakt, dass das Realität ist, nämlich die Vergebung der Sünden, genauso ist die Krankenheilung hier beinhaltet. Aber hier sagt Matthäus auch, nein. Sie sagt, mit dem irdischen Dienst Jesu ist Jesaja 53 erfüllt. Das heißt, er trieb die Geister aus. Er hat die Krankheit geheilt, damit erfüllt wird. Und da steht in der Regel im Griechischen ein Wort, das ist ein ganz seltsames Wort, das heißt Pleroo. Das meint, ein Glas so fülle, dass sogar randvoll ist, notfalls sogar überläuft. Also randvoll. Es ist vollständig erfüllt durch den Dienst Jesu. Das muss uns klar sein. Wir haben ja bei dem Teil 62 und 66 vom Matthäus-Evangelium Krankenheilung untersucht. Wann heilt der Herr Jesus wie? Ich denke, das ist wichtig. Ich möchte aber Hebräer 2, 3 und 4 noch lesen, dass uns das nochmal bewusst ist, was hier die Bibel heilsgeschichtlich sagt. Weißt du, du kannst in die Bibel alles hineinlesen, wenn du willst. Wenn du dich aber an die Regel hältst, kannst du nur noch biblisch hier vorgehen. Ich lese eigentlich bloß Vers 3. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist jetzt dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Und da sagt die Bibel ganz klar, diese spektakuläre Zeichen und Wunder, dass Krankenheilung der Normalfall war, hatte der Messias, der Herr Jesus, hier. Er erfüllt Jesaja 53, 4. Und es hatte die Ohrenzeugen, es war die Apostel. Genau das sagt in 2. Korinther 12, 12 Paulus, wo er nochmal klipp und klar darauf hinweist und sagt, das, was er tut, da kann nicht hinterher einer kommen und sagen, ich mache genau dasselbe. Er sagt hier, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden. in einer Geduld, in Zeichen, Wundern und Kraftwirkungen. Das ist Hebräer 2, Vers 3 und 4. Also hier haben wir jetzt eine Sondersituation. Aber was er uns zeigt, hier geht es um Krankenheilung, aber was er uns zeigt, glaubensmäßig, wie man vorgehen soll. Und wir sollen genauso bei den anderen Dingen vorgehen, letztendlich, die jetzt das gesamte geistliche Spektrum umfasset, was der Herr Jesus heute tut. Und Matthäus 8,3 zeigt etwas, der Aussätzige, der zu ihm kommt, es war genauso spektakulär. Wisst ihr, ein Aussätziger musste weg. Wenn ein Aussätziger zum Beispiel Herr Jesus berührt hat, dann war er letztendlich unrein, dann war er wie ein Aussätziger. Und er macht genau das Gleiche, er berührt ihn, ist unfassbar und heilt ihn. Und jetzt sagt der Aussätzige was ganz Wichtiges, nachdem er sagt, du kannst mich heilen, wenn du willst. Der hat genau der gleiche Glaube wie der Jairus, der hat der gleiche Glaube wie die blutflüssige Frau. Ich will, sei gereinigt. Und da haben wir das ganz Entscheidende. Der Jesus will heilen, aber es ist sein Wille. Oder er will nicht heilen, das ist auch sein Wille. Er entscheidet, ob jemand geheilt wird oder nicht. Aber alle anderen Dinge, die nicht Krankenheilung betreffen, die geistliche Dinge betreffen, wo eine Verheißung ist, zum Beispiel, wenn jemand den Namen des Herrn anruft, wird er gerettet werden. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Wir sind mit Christus gekreuzigt, haltet euch dafür. Alle diese Dinge, alle geistlichen Dinge sind geistlich so, dass sie keiner Beschränkung unterworfen sind. Wenn wir so im biblischen Glauben uns auf die draufstellen, dann hört sofort auf. Wisst ihr, ich sage den Leuten immer, es gibt keine Seelsorge biblisch. Trotzdem habe ich ganz viele Fälle, wo Leute Hilfe suchen. Und zwar, wenn ich 100 Leute habe, die Hilfe suchen, dann habe ich 98 mit dem gleichen Problem. Die haben seelische Probleme, sind immer Leute, die psychisch zerrüttet sind, die keine Heilsgewissheit haben, die ihre Gedanken nicht mehr kontrollieren können, die vollkommen zerrüttet sind. Ich habe festgestellt, es ist so einfach, ich zeige ihnen immer nur das Gleiche, das vollkommene Opfer. Und ich zeige ihnen immer nur, wenn du ein Gotteskind bist, sind in der Regel Wiedergeborene. Ich zeige ihnen nur, sie haben den Geist des Glaubens. Das heißt, sie kennen Glauben, wenn sie wollen. Dann zeige ich ihnen nur, wie sie sich auf dieses vollkommene Opfer stellen müssen und was sie dann tun müssen. Alles, was dagegen spricht, was hier geschrieben steht, einfach ignorieren. Das heißt, sie müssen ihre Gedanken ignorieren, ihre Gefühle, ihre Vorstellungen, was ein anderer sagt. Sie stellen sich eiskalt auf den Bibeltext und sagen, das ist die Wahrheit, genauso wie in Jairus, genauso wie die blutflüssige Frau. Sie stellen sich drauf. Ich kenne keinen Fall, wo das nicht funktioniert hat. Sobald es jemand wirklich biblisch tut, hört die Zerrüttung sofort auf. Es gibt Leute, die müssen 20 Anläufe nehmen, bis sie das fassen können. Aber sobald sie jemand fassen kann, hört es auf. Das heißt, die Bibel beweist es auch. Sobald jemand wirklich glaubt, passiert das Gleiche wie in unserem Text. Dann greift der Herr Jesus ein. Und ich denke, wir müssen die Bibelstelle ernst nehmen. Hebräer 11, 6, bezüglich von dem Glauben. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, die ihn suchen werden. Wisst ihr, das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir zum Herrn Jesus kommen oder zu seinem Vater im Himmel und im Gebet Hilfe suchen, dann ist doch immer im Hinterkopf so ein Rest. Ich sage es mal so ein bisschen Vorbehalt. Ja, ich bin jetzt nicht würdig und überhaupt. Wisst ihr, das ist doch der Normalfall. Und wird der jetzt helfen? Immer dieser Vorbehalt. Wenn man jetzt den Bibeltext aus Hebräer 11, 6 nimmt, dann sagt die Bibel etwas. Es ist jetzt nur überhaupt eine Möglichkeit. Die Bibel sagt, dass Gott nicht lügen kann. Wenn Gott nicht lügen kann und das so aufschreiben lässt, dann ist es eindeutig. Das heißt, es ist ausgeschlossen, dass das nicht funktioniert. Wenn er sagt, Gott wird jeden, ausdrücklich jeden, der zu ihm kommt, im Glauben und etwas von ihm will, belohnen. Das ist das Problem. Wir müssen zuerst mal so weit kommen, dass wir beginnen, das zu glauben. Sobald wir das glauben, werden wir völlig anders vorgehen. Dann werden wir wie die blutflüssige Frau das Saum seines Kleides ergreifen. Dann werden wir wieder Jairus erwarten, dass er unsere Probleme hinwegnimmt. Einschränkung. Die Krankenheilung ist bereits durch Jesaja 53,4 erfüllt. Hier gilt, wir können zu ihm kommen in kindlichem Glauben und er wird die Heilung gäbe, wenn er will. Wenn er nicht will, wird die Heilung nicht geschehen. Bei allen anderen Dingen geistlich geschieht es 100%. Johannes 11, 40. Das ist das berühmte Geschehen mit Maria und Martha. Da sagt er zu der Martha, die ja nicht wirklich geglaubt hat, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist immer das Gleiche. Wenn wir ihm glauben, wird es geschehen. Und das ist, darum hat er diese Begebenheit aufschreiben lassen. Dass wir lernen, so zu glauben, kindlich einfältig. Matthäus 21, 21. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, da steht im Griechischen in der Regel das Wort Amen. Das heißt, das ist die Bestätigung. So ist es, so soll es sein, so wird es sein, sagt der Jesus. Wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, so werdet ihr nicht nur tun, was mit dem Feigenbaum geschah, sondern auch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich und wirf dich ins Meer, so wird es geschehen. Und alles, was ihr glaubt, erbittet im Gebet, das werdet ihr empfangen. Das ist eine klare Verheißung. Jetzt kommt natürlich das Problem. Jetzt müssen wir wieder alle Bibelstellen lesen. Es gibt Bibelstellen, wo er sagt, das ist bereits erfüllt. Matthäus 8, 17. Es gibt Stellen, wo der Jesus ganz klar sagt, alles, was ihr bitten werdet, was sein Wille ist und der Wille des Vaters, das wird geschehen. Wenn wir so kommend glauben, und dann wird der Berg unserer Probleme hinweggefegt werden, wenn wir kommen und glauben, dass er das wirklich tut. Aber das, was er nicht verheißen hat, das tut er auch nicht. Das ist Spekulation. Wisst ihr, da fängt die Schwärmerei an. Schwärmerei ist schon kein biblisches Wort. Aber das ist einfach übers Geschriebene hinauszugehen. Ich habe es mal erlebt, wo ganz dramatisch bei uns im Jugendkreis ein junger Mann gestorben ist. Wir haben dann zu Gott geschrien, haben gekämpft, solange der im Krankheitskampf war, dass er ihn leben lässt. Er ist trotzdem gestorben. Jetzt kann ich nicht hingehen und erwarten, dass der jetzt wieder von den Toten aufersteht. Wenn wir beten, aus einem ganz einfachen Grund, weil es nicht verheißen ist. Ihr begreift, es ist nicht verheißen. Wäre es verheißen, würde ich hingehen und erwarten, dass er von den Toten aufersteht. Wenn es aber nicht verheißen ist, kann ich es nicht erwarten. Aber wenn ich jetzt Probleme habe, geistlich, zum Beispiel in Gedanken, Ergriffe, völlig aufgelöst bin, zerrüttet bin, und 2. Korinther 10, 4 Glaub und Folgeverse, wenn ich im Glauben anfange, diese Gedankenfestungen niederzureißen, dass ich völlig normal, völlig frei werde, dann wird das geschehen. Wenn ich Gebundenheit habe und glaube, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, dann wird er die brechen. Wenn ich nicht lebensfähig bin, so empfindlich bin, dann wird er mich normalisieren. Gar keine Frage. Wisst ihr, aber es hängt alles, Markus 11, 22, eine ganz einfache Sache. Und jetzt kommen wir zum Übersetzungsproblem. Jesus antwortet und sprach zu ihnen, habt Glauben an Gott. Das ist Parallelstelle von unserem Matthäus 21. Das haben alle Übersetzer in der Regel oder so gut wie alle Übersetzer gewählt, habt Glauben an Gott. Das steht im Griechischen Pistis Theou. Pistis ist der Glaube und Theou. Da muss ich fragen, das ist ein Genitiv. Also wessen Glaube? Also er sagt hier, ihr müsst eigentlich deutsch übersetzen, habt den Glauben Gottes. Der Glaube Gottes ist Matthäus 9, unsere Bibelstelle. Den Glaube, den Gott erwartet, den Glaube, den der Jesus erwirkt, in uns, den er auslöst, den Glaube, der durch die Wiedergeburt in uns hineingelegt ist. Das ist der Glaube Gottes. Das heißt, wir sollen überhaupt nicht versuchen zu glauben, sondern wir sollen einfach in einer Selbstverständlichkeit, so wie ich jetzt das Glas hebe, mit so einer einfachen Selbstverständlichkeit soll ich das, was geschrieben steht, glauben. Und dann darauf reagieren. Wisst ihr, ich sage den Leuten immer, wenn du wirklich glaubst, was ich dir jetzt erklärt habe, und du stellst dich im Glauben drauf, dann kannst du die Gedanken nicht mehr annehmen, die dich quälen. Wisst ihr, wenn ich jetzt anfange, oh, die Gedanken, und dann glaubt, sie sind von mir, habe ich dem Teufel zugestimmt. Dann habe ich dem Teufel zugestimmt. Da kann er mich quälen. In dem Moment, wie ich nicht mehr auf das reagiere, indem ich mich im Glauben draufstelle und sage, im Glauben bin ich völlig frei durch das vollkommene Opfer. Und das ist nur Anfechtung. Der Teufel darf mich nicht mehr quälen. Ich bin jetzt im Reich Jesu Christi, des Sohnes, der Liebe Gottes, und Teufel hat kein Recht mehr an mir. Ich stelle mich da im Glauben drauf. Und dann kommt der entscheidende Punkt, dass man wirklich glaubt, beweist man ganz einfach, indem man die Gedanken ignoriert, schlechtes Gewissen ignoriert, einfach gar nicht mehr reagiert. Sobald man sich auf den biblischen Befund stellt, reagiert man nicht mehr. Wisst ihr, in unserem Text ist das dramatisch. der Jairus wirft sich anbetend vom Herr Jesus nieder. Der glaubt, bis in dem Moment, wenn er glaubt, geschieht auch das Wunder. Und damit hat keiner mehr den Mut, den Jairus anzugreifen, weil er sich anbetend vor mir Jesus niederwirft. Da hat keiner mehr den Mut gehabt. Genauso, die blutflüssige Frau ergreift ihn. Keiner hatte mehr den Mut, sie zu rügen oder sie niederzumachen, weil sie als Unreine einen Rabbi, der Herr Jesus, anrührt. Und so ist geistlich genauso. Sobald wir uns geistlich da draufstellen, geht die Finsternismächte weg. Hört dem Teufel sein Angriff auf. Hört unsere Seele auf, verrückt zu spielen. Wir stellen uns sofort im Glauben auf das vollkommene Opfer und damit gehen wir in die Stellung in Christus hinein und die Finsternis hat keinen Zugriff mehr. Es funktioniert nur, wenn wir genau gleich vorgehen. Das ist der Glaube Jesu Christi, den er wollte. Markus 9,23, dramatisch. Wir sind nun mal, und das zeigt er auch hier in der Evangelie, schwache Menschen. Aber Hebräer 4,15 sagt er, er hat Mitleid mit mir, mit meinen Schwachheiten. Und Markus 9,23, da hast du ja das Geschehen, da ist ja ein Kind unter Finsternismächten, wird ins Wasser geworfen und da sagt der Herr Jesus auch ins Feuer, gell, und dramatisch, sagt, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Geistlich ist alles möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Da steht wörtlich, hilf meinem Unglauben. Wisst ihr, das ist dramatisch. Manchmal müssen wir hingehen und sagen, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Hilf mir, jetzt mich biblisch auf den Glauben zu stellen. Wisst ihr, ich bin kein Mensch der Erfahrung. Ich glaube immer zuerst im Wort, Erfahrung ist zweitrangig. Aber wenn man wirklich glaubt, muss Erfahrung kommen, automatisch. Meine Erfahrung ist jetzt über viele, viele Jahre. Kein einziger, der das getan hat, und ich hatte Leute, die haben mir erklärt, wie die Dämonen in ihren Knochen rumlaufen, die haben mir erklärt, wo die Dämonen in ihrem Körper sind. Wenn die biblisch richtig vorgegangen sind, ist das, wie wenn du eine Schnur mit einer Schere abschneidest, ist das Ding gebrochen worden. Die Finsternis hat keine Chance mehr gehabt. Die Leute sind völlig normal geworden innerhalb kurzer Zeit. Solange sie sich im Glauben draufstellen, stellen sie sich nicht mehr im Glauben drauf, kommt der Zirkus sofort zurück. Das ist das Problem, versteht ihr? Und von daher glaube ich auch, dass dieses Beispiel, das der Jesus gegeben hat, glaubensmäßig für uns dramatisch ist. Hebräer 12,1. Wir müssen nur aufpassen, dass wir uns hier nicht unter Druck setzen, wo gar kein Druck nötig ist. Hebräer 12,1. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben. Und wenn ihr jetzt diese Wolke anseht, Hebräer 11, dann seht ihr, wie hier die Bibel einfach beschreibt, wie alttestamentlich geglaubt wurde. Hebräer 11, 1 sagt, der Glaube ist eine feste Zuversicht. Da steht ein griechisches Wort, das kann man in Deutsch gar nicht übersetzen. Da steht Hypostasis. Und Hypostasis bedeutet Substanz, Realität, Verwirklichung. Es geschieht tatsächlich. Er sagt also, Glaube ist etwas, wo ich wirklich verwirkliche und realisiere aus dieser Glaubenssubstanz heraus, dass es geschieht. Das heißt ganz einfach, ich glaube jetzt der Bibel und nicht mehr meinem Verstand. Ich glaube der Bibel und nicht mehr meinem Gefühl. Ich glaube der Bibel und nicht mehr den Menschen. Wenn ich das mache, mich da im Glauben draufstelle, dann realisiere ich. Und jetzt siehst du, wie die Abel das bessere Opfer dargebracht hat, Abraham auszog. Du siehst, wie Mose hier sogar seine Prinzeneigenschaft war, ein adoptierter Prinz, wegwirft um des Glaubens willen. Du siehst, wie hier alle Wunder geschehen. Er sagt, das ist die Wolke, die um uns ist. Und jetzt erklärt er die einzige Gefahr. So lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt. Lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er sagt ganz einfach, du musst jetzt hingehen, zu meinem Jesus gehen. Du kannst es ja laut Hebräer 10, 19, du kannst im Glauben in den Himmel gehen, ins innerste Heiligtum, vors Angesicht Jesu. Und dann kannst du hingehen und kannst realisieren, er hat alles erkauft. Er hat uns vollständig erlöst. Er hat ein vollkommenes Opfer. Du kannst jetzt hingehen in kindlichem Glauben und kannst das realisieren. Du kannst das Gleiche machen, was die hier alle getan haben. Du blickst weg von den Problemen hin zu ihm und glaubst, dass das, was er sagt, stimmt. In der Bibel steht, Johannes 8, 36, wenn der Sohn freimachen wird, der ist wirklich frei. Ich muss es nur glauben. Für mich ist das einmal klar geworden, wenn du Jesaja 61 liest, dann siehst du, da ist die Tür offen. Er hat die Tür des Gefängnisses geöffnet, sagt die Bibel. Also wenn du eine Bindung hast, in Wirklichkeit, wenn du im Glauben kommst, ist die Tür nicht mehr geschlossen. Du musst überhaupt nichts tun wie Glauben. Und sobald du glaubst, ist die Tür geöffnet, du kannst sie aufdrücken und kannst aus deiner Bindung herausgehen, egal was ist. Du kannst. Es geht vollkommen problemlos. Die einzige Bedingung, Glaube. Und das ist der Glaube, den ich schon habe durch die Wiedergeburt. Das ist der Geist des Glaubens. Das heißt, ich muss eigentlich nur noch gehorsam sein. Und darum zeigt der Herr Jesus hier. Und wenn du jetzt eine Kommentarbibel schreiben müsstest, dann müsstest du bei dieser Begebenheit, gerade vom Jairus und von der Frau, müsstest du den Hintergrund beleuchten, dass die Leute klar ist, was hier passiert. Und beim Gleichnis, wo es darum geht, vom Sämann, vom Herz, da sagt der Herr Jesus in Lukas 8, Vers 13 etwas, das ist ganz dramatisch. Die auf dem Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen, aber sie haben keine Wurzel, sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Wisst ihr, und das ist das Problem. Das alles geschieht in unseren Herzen. Wisst ihr, ich habe im Geist ein Paket, da ist ein perfekter Glaube drin, der alles, was die Bibel verheißt und schreibt, kindlich glauben kann. Aber die Entscheidung fällt in meinem Herzen, das heißt in meinem Seelenbereich. Ich muss zustimmen. Ich kann das. Wisst ihr, brauchen wir keine Fähigkeit. Jeder von uns hat die gleiche Fähigkeit zu glauben. Jeder. Da kann man jetzt nicht sagen, oh, der hat eine besondere Fähigkeit, jener hat eine besondere Fähigkeit. Es gibt Ausnahmen. Es gibt auch die Gnadengabe, das Charisma des Glaubens. Das hatte zum Beispiel der Georg Müller, der Waisenhausvater. Aber alle anderen Gläubigen, die diese Gabe nicht haben, haben die gleiche Fähigkeit zu glauben. Sie können alles, was die Bibel sagt, vollständig realisieren, dass genau das Gleiche passiert, wie bei der blutflüssigen Frau, wie bei der Tochter des Jairus, nur eben in Bezug auf geistliche Dinge. Und das fängt da bei Johannes 1,12, bei der Wiedergeburt. Wisst ihr, alle Leute, die psychisch schwach sind, die eher melancholisch veranlagt sind, die perfektionistisch sind, verlieren im Laufe, und zwar meistens nach der ersten Liebe, wenn einmal die erste Krise kommt, verlieren die die Heilsgewissheit. Das ist völlig normal. Mir hat heute jemand angerufen, hat angefangen, das Jammerlied zu singen. Ich bin da nicht sehr freundlich. Ich breche das in der Regel ab und sage, sie brauchen mir gar nichts mehr erzählen. Da kommen drei Sätze, dann weiß ich, selbes Problem wie immer. Dann sage ich, ich kann Ihnen alles sagen, was Sie, Sie haben keine Heilsgewissheit. Eine Frau hat angerufen, sagt, sie hat 20 Jahre keine Heilsgewissheit. Ich sage, ist normal. Sobald dann derjenige hingeht im Glauben, und zum Beispiel Johannes 1,12, machen wir das einmal praktisch, was Glauben heißt. Ich bin jetzt wiedergeboren. Ich habe am 30.05.1974 der Herr Jesus angerufen, der Rettername Jesus hat gesagt, rette mich. Und er hat mich gerettet, das war Fakt. Und in der Regel haben die Leute ähnliche Erlebnisse und dann verwischt es. Dann sagen sie, ja, war meine Bekehrung echt und so. Johannes 1,12 sagt, ich lese zuerst normal und dann, was hier steht. Allen denen, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das steht im Griechischen. Allen denen, die ihn immer bestimmten Moment aufnahmen, denen gab er im selben Moment das Recht, das Anrecht, die Vollmacht, die Berechtigung, Kinder Gottes zu werden. Das heißt, in der Sekunde, wie ich den Jesus aufnehme, löst es die Wiedergeburt sofort aus. Es gibt keine Bibelstelle, die sagt, dass man das falsch machen kann. Das Einzige, was das verhindern kann, ist, dass man Buße tut vorher. Dass man wirklich es ehrlich meint und zu mir Jesus kommt. Buße heißt ja Einstellungsänderung. Das Einzige. Wenn man das getan hat und dann so kommt, dann sagt er, denen gibt der Herr Jesus in derselben Sekunde, wo sie ihn aufnehmen, dem Glauben, sagt, komm in mein Herz, derselbe Sekunde das Recht, Gottes Kinder zu werden. Jeder, der die Heilsgewissheit verloren hat und beginnt, hier sich draufzustellen im Glauben. Ich sage den Leuten, geht einfach nochmals zu mir Jesus, sagt, ich danke dir, ich habe dich aufgenommen Und jetzt stelle ich mich im Glauben drauf, dass in derselben Sekunde passiert ist, dass du mich gerettet hast. Und jetzt müsste hingehen, jetzt kommt die Realisierung, was Glaube heißt. Wenn jetzt der Gedanke kommt, ja, bin ich wirklich gerettet? Ich darf auf den Gedanken nicht mehr reagieren. Ich gehe dann zum Herr Jesus, sage nur ein Gebet, Herr, es ist Erfechtung. Und dann ignoriere ich meine Gedanken, meine Gefühle, meine Depressionen, mein inneres Seelenleben, ignoriere ich, werfe es weg. Ich stelle mich nur noch auf dieses Wort. Das ist nur eine kurze Zeit, dann kommt die Heilsgewissheit zurück. Wisst ihr, und das ist das, was hier der Herr Jesus uns beibringen will, von wegen Glaube. Apostelgeschichte 3,16. Das ist jetzt nach der Ausgießung des Heiligen Geistes. Jetzt sind wir schon in der Gemeindezeit, jetzt sind wir nicht mehr im mosaischen Gesetz. Auf da den Glauben an seinen Namen hin hat sein Name diesen hier stark gemacht, den ihr seht und kennt. Ja, der durch ihn, durch der Jesus gewirkte Glaube hat ihm diese volle Gesundheit gegeben vor euch allen. Da geht es hier um eine wirkliche, ich sag's mal so, Heilung. Und der Jesus hat diesen Glaube gewirkt. Wisst ihr, in dem Moment, wie ich den Jesus aufnehme, ist der Glaube in mir gewirkt. Ich brauche nicht beten, Herr Jesus, gib mir jetzt Glaube. Brauche ich nicht, ich habe ihn. Ich muss nur noch tun. Wisst ihr, das ist der große Irrtum. Die Leute gehen hin, oh Herr Jesus. Die Frau hat zu mir gesagt, ich habe so oft zu ihm gebetet, nimm mir das weg und hilf mir. Er hat gesagt, das können Sie bleiben lassen. Brauche sie nicht. Er hat gesagt, sie machen nur einen Fehler. Sie müsst handeln. Sie haben den Geist des Glaubens, Sie sind ein Gotteskind, jetzt stellen Sie sich da drauf und ignorieren alles, was gegen das spricht, was geschrieben steht. Ich muss praktisch durch den Bibeltext mein Gefühl, mein Verstand, meine Gedanken, meine Vorstellungen radikal ersetzen. Das ist ein Normalzustand. Wenn wir das tun, dann hört das ganze Elend auf. Apostelgeschichte 6,8. Haben wir immer erschüttert. Stephanus, voll Glaubens und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Zeichen und Wunder. Er ist noch in der Zeit der Ohrenzeuger, wo das noch ausgelöst wurde. Aber es kommt wieder das Gleiche. Voll Glaube und Kraft. Sobald man voll Glaube ist, passiert es. Und sobald man sich im Glaube auf die Bibel stellt und auf die Bibeltexte, passiert in derselben Sekunde etwas. Das kann man sich nicht vorstellen. Da wird geistlich etwas ausgelöst vom Herr Jesus her. Wenn du jetzt Apostelgeschichte 14,2 siehst, da kommt eine ganz dramatische Sache. Die Juden jedoch, die sich weigerten zu glauben. Wisst ihr, es gibt ein Problem. Ganz viele Leute weigern sich zu glauben. Das ist einfach eine Willensentscheidung. Das hat mit dem Wille zu tun. Ich muss eine Willensentscheidung fällen, dass ich dem glaube. Wenn das jemand tut, dann muss er die Bibel völlig anders lesen. Dann lese ich zum Beispiel Apostelgeschichte, dann lese ich den Römerbrief, dann lese ich Johannesevangelium, dann lese ich Johannes 8, 36. Wenn der Herr frei macht, der ist wirklich frei. Jetzt habe ich zum Beispiel eine Bindung, irgendwas. Dann stelle ich mich da im Glauben drauf und sage, Herr, wenn ich jetzt den Bibeltext lese, er macht jeden frei. Dann gehe ich hin und sage, lese nicht weiter. Dann stoppe ich und sage, Herr, ich danke dir, dass du das auch bei mir tust. Dann stelle ich mich im Glauben drauf und ignoriere alles, was da dagegen geht. Dann wird es passieren. Wenn man so die Bibel liest, dann passiert die ganze Zeit etwas. Das ist der Normalfall. Der Teufel hat uns dazu, ich sage mal so, verführt, dass wir alles nur theoretisch lesen. Die Bibel nennt es Gnosis. Wir sind Gnostiker. Wir stimmen allem im Hirn zu und tun es nicht. Wir müssen nur das, was wir im Hirn bejaht, einfach tun. Die alte Brüder hat immer gesagt, die 20 Zentimeter vom Hirn, je nach Größe sind es mehr oder weniger, die 20 Zentimeter vom Hirn bis zum Herz, das größte Problem, so ist es. Sobald ich im Glaube das Pack mich draufstelle, passiert es. Apostelgeschichte 14, 22. Berühmte Stelle. Dabei stärken sie die Seelen der Jünger, ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben. Er sagt nicht, geh zum Herr Jesus und bete um Glauben. Er geht davon aus, dass jeder Gläubige vollkommen in der Lage ist, unbeirrt im Glauben zu bleiben, trotz aller Trübsale, die hier angekündigt werden. Wisst ihr, das müssen wir uns einhämmern. Wir sind in der Lage, biblisch absolut zu glauben, wenn wir wollen. Jetzt kommt natürlich ein Problem. 2. Korinther 4,13 zeigt es ja, wir haben den Geist des Glaubens. Aber es kommt ein Riesenproblem. In dem Moment, wie das realisiert wird, haben wir keine Ausrede mehr. Versteht ihr? Wir haben keine Ausrede mehr. Es gibt keine Ausrede mehr. Und dann sagt er natürlich, Römer 3, 25, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt, das wirksam wird durch den Glauben an sein Blut. Es wird alles wirksam, wenn man glaubt, und zwar wenn man biblisch glaubt. Wenn jetzt Römer 4 anguckt, ich habe hier 11 bis 5, 2, das ganze Kapitel, ich möchte nur Auszüge rausgreifen, dann seht ihr hier etwas. Du siehst, wie Abraham praktisch das Musterbeispiel ist, wie man glaubt. Vers 18 ist letztendlich die Realität. Er hat da, wo nichts zu hoffen war. Wisst ihr, ich sage es mal so, trotz Altem Testament, wo sie 120 Jahre alt geworden sind, war ihm klar, wenn er 100 Jahre alt ist und seine Frau 90, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Kind kriegt, gleich null. Er hat da nichts zu hoffen war, hatte keine Hoffnung. Ihm war vollkommen klar, ich kann mit meiner Frau keine Kinder mehr haben. Und jetzt, weil Gott es ihm zugesagt hat, das ist das, was in der Bibel steht, weil eine Verheißung da war, wenn du einen Bibeltext hast. Er hat auf Hoffnung hin geglaubt. Weil Gott es gesagt hat, du kriegst ein Kind, hat er es geglaubt. Und er hat sogar geglaubt, dass er nicht ein Kind kriegt, dass er ein Vater vieler Völker werde. Dass aus diesem Kind raus sogar Volk entsteht. Gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und jetzt wird erklärt, wie das ging. Er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er hundertjährig war. Auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah, das war's vorbei. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglaube, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Wisst ihr, ich sage euch jetzt mal etwas, das hört sich vielleicht böse an, aber ich meine es wirklich so. Wir drehen uns um geistliche, ich sage es mal so, Nichtigkeiten und man will sich gern streicheln lassen, man geht in die Versammlung, dass man ein schönes, erbauliches Erlebnis hat und solche Dinge. Wisst ihr, im Prinzip sind wir Ignoranten. Die Bibel ist kein Buch, um uns seelisch aufzupäppeln, wie zum Beispiel, wenn jemand eine bestimmte Musikart gern hat, wenn er die hört, dann wird er happy. Habe ich auch. Aber das ist, kann ich vergessen, im Vergleich zu dem, was die Bibel sagt. Sie sagt was ganz anderes. Sie sagt, das ist nicht der Grund, warum ich geistlich vorwärts gehe oder in eine Versammlung gehe, sondern ich will Realität. Ich will das, was passiert. Wisst ihr, wenn nichts mehr passiert, ist es unecht. Glaube wirkt Werke, sagt Jakobus. Gnadenlos. Glaube wirkt Werke. Da gibt es keine Regel, die hier eine Ausnahme zulassen würde. Glaube wirkt Werke. Und er sagt hier, wirklich eiskalt, dieser Abraham, er hat ja zuerst Abram geheißen, dann Abraham, also Gott hat ihm selbst vom Namen her dann gezeigt, dass er die Verheißung hat. Er ist einfach so, er gibt Gott die Ehre, indem er ihn glaubt. Wisst ihr, wie das geht bei uns? Wenn jetzt hier was geschrieben steht, dann glaube ich das, dass es so ist, stelle mich im Glauben drauf und dann handle ich entsprechend. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, so wird er alles andere zufallen. Steht nur ein wichtiger Satz dazwischen und nach seiner Gerechtigkeit. Also ich muss in Ordnung sein mit Gott. Wenn ich das glaube, kann ich jedes Risiko eingehen. Wisst ihr? Ich kann jedes Risiko eingehen. Er wird den Rest regeln. Ich habe heute schon drüber nachgedacht, habe mir überlegt, ich hatte Zeit, aber ich sagte, oh, bei mir hat es nicht geklappt, das hat nicht geklappt, jenes hat nicht geklappt, stimmt nicht. Es hat geklappt. Und zwar so, wie Gott wollte. In der Regel funktioniert es. Ich muss nur glauben, dass er es tut. Und es gibt ganz viele Gläubige, die trachten nicht zuerst nach dem Reich Gottes. Da kommt da immer Lehrer, ich muss zuerst nach meiner Familie trachten. Wo steht denn das? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugefügt werden. Wenn ich das wirklich glaube, dann habe ich keine Verantwortung mehr, sondern Gott hat die Verantwortung, dass er es tut. Sobald ich mich im Glauben draufstelle und das wirklich glaube, wird er es tun. Aber ich muss es glauben. Das Problem ist, dass wir nicht glauben. Wir wollen immer gestreichelt werden und das bringt doch nichts. Wisst ihr? Was hilft es, wenn ich seelisch ein bisschen gepäppelt werde und geht dann in den Alltag und der gleiche Zirkus und die gleiche Niederlage und die gleiche Bindung und geht weiter? ist doch hundertmal besser, wenn ich nicht gestreichelt werde, sondern wenn es vielleicht sogar relativ hart zugeht, geistlich, und ich dafür, zack, Sieg habe. Das ist eigentlich der Wille Gottes. Römer 5,2, ganz wichtig. Zuerst sagt er 5,1, wir sind durch Glauben gerechtfertigt, Wiedergeburt. Jetzt sagt er vom Herr Jesus, durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in dem wir stehen. Das heißt, wir haben durch den Herr Jesus alles bekommen. Ich kann jetzt im Glauben alles, was die Bibel sagt, realisieren. Dass ich überhaupt das realisieren kann, muss ich zuerst mal die Bibel lesen und gucken, was sie sagt. Dass ich überhaupt weiß, was ich habe. Ich habe mal eine Zeit gehabt, da habe ich mir in den Deckel von der Bibel reingeschrieben, was ich alles habe geistlich. Das hilft manchmal. Wenn man jetzt einmal das Neue Testament durchliest, vor allem die Lehrbriefe, und dann jedes Mal schreibt, was ich habe, und schreibst du mit Bleistift vorne in den Deckel rein, dann kannst du immer gucken, was habe ich. Da stellst du dich im Glauben drauf, dann passiert's. Wisst ihr, dann verändert sich das geistliche Leben vollständig. 2. Korinther 5, 7. Weil der Teufel natürlich ein Lügner ist und uns anlügt, uns dauernd die Gedanken beharrt, dass es nicht so ist. Das macht er bei mir genauso. Was denkt er, was der Teufel mir immer erzählt, wenn ich das glauben würde? Ich könnte keinen Dienst mehr tun. Ich würde mich flachlegen und jammern und mich bemitleiden lassen. Du musst einfach glauben, dass es passiert. Fertig. Dass Gott handelt. 2. Korinther 5, 7. Denn wir wandeln nicht im Schauer, sondern im Glauben. Und hier sagt der Glaube zuerst. Wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Ich möchte es betonen. Im Glauben. Der Gläubige geht nicht nach dem, was vor Augen ist. Er muss nicht erst sehen, dass Gott eingegriffen hat. Er greift ein rigoros in dem Moment, wie ich glaube. Wir haben uns daran gewöhnt, dass es nicht funktioniert. Aber das Problem ist, dass die Bibel sagt, dass es funktioniert. Jetzt muss ich mich entscheiden. Gehe ich nach meiner Erfahrung? Gehe ich nach meiner Seele? Gehe ich nach meinen Gedanken? Gehe ich nach dem, was mir andere sagen? Gehe ich nach Bücher? Gehe ich nach Studiobibel? Gehe ich nach Kommentare? Nach was gehe ich? Oder gehe ich nach dem Bibeltext? Wir werden ja, so Gott will, auf der Gemeindefreizeit der Johann Tobias Beck machen. Und was mich bei dem völlig beeindruckt hat, dem hat ein alter Gläubiger beigebracht, hat gesagt, pass mal auf. Das ist ein Theologieprofessor, konnte perfekt Hebräisch, Griechisch, war ein Mann, Lateinisch, der war ein perfekter Mann. Aber der war ein kindlich Gläubiger. Der hat zu ihm gesagt, pass auf, du musst dich einfach angewöhnen, dass du nicht nach dem gehst, was sie dir hier erzählen, theologisch. Du musst einfach hingehen und nur nach der Bibel gehen. Nur nach der Bibel. Du stellst dich im Glauben drauf und das passiert. Das ist geschehen. Das passiert bei jedem. Egal wie er heißt, egal was er für eine Berufung hat, egal was er für einen Charakter hat, das passiert bei jedem. Weil, Römer 10, 17, was ungeheuer sagt, demnach kommt der Glaube aus der Verkündigung. Die Verkündigung aber durch Gottes Wort, und das steht im Griechischen etwas, was man auch nicht übersetzen kann. Da steht ein Wort, das ist, wie soll ich es nennen? Akoe heißt es. Da kommt unsere Akustik her. Also man müsste es praktisch so übersetzen. Demnach kommt der Glaube aus dem Hören auf die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Das heißt, wenn ich wirklich zuhöre, was Gott sagt, ihm wirklich glaube, was geschrieben steht, dann sagt die Bibel, dann entsteht Glaube. Ich muss das glauben. Ich muss einfach glauben, was hier geschrieben steht. Guckt, Endzeit. Ich gehe auf Endzeit-Konferenzen, wisst ihr müsst sehen, was für ein Elend das ist. Ich habe jetzt wieder eine Endzeitkonferenz hinter mir. Geistlich war es gut, aber du siehst hier, die Leute sind schon hin und her gerissen, gell? Die haben auch Angst. Und manche haben zu Recht Angst. Aber ich habe keine Angst. Wieso warum ich keine Angst habe? Weil Lukas 21, 36 steht, wachet und betet und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen. Jesus sagt, du musst nur wachsam sein. Da musst du nur beten, dass du dem entfliehst, was hier kommt. Dem ganzen Antichristlichen. In dem Moment, wie ich mich hier im Glauben draufstelle, alles, was ich im Wille Gottes bitte, 1. Johannes 5, wird geschehen. Das ist der Wille Gottes, sagt der Jesus. Ich stelle mich da im Glauben drauf, dann habe ich keine Angst mehr. Da ist die Angst weg. Versteht ihr? Das muss man den Leuten sagen. Auf einer Konferenz geht es so, oh, jetzt, da haben wir einen Vortrag halt über Gender. Ich sage es euch ehrlich, da gießt mir kalte Buckel runter. Ich habe ja viel gewusst. Aber der Bruder, der den Vortrag gehalten hat, der hat es so belegt und mit Musterbeispielen, dass ich nicht glauben konnte, dass ein Mensch so verrückt sein kann. Ich habe es nicht geglaubt, dass man so verrückt sein kann. Und dann habe ich gedacht, wenn das alles kommt, ja, wie geht's uns? Wisst ihr, in dem Moment, wie ich mir im Glauben auf Lukas 21, 36 stelle, sage ich, Gott wird sie richten. Mich wird er nicht richten, mich wird er durchbringen. Ich werde über diese Leute alle triumphieren im Glauben. Aber ich muss es glauben. Da hört jede Angst auf. Wisst ihr, und ich habe die Stelle ja schon hunderte Mal gelesen, ich lese nochmal. Epheser 1, 17 bis 19, wird mir immer wichtiger. Da sagt die Bibel was ganz Einfaches. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Vollerkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses. Er sagt praktisch, der Herr Jesus muss mir in dem Fall, beziehungsweise hier ist sogar so, dass Gott es selber tut, der Vater unseres Herrn Jesus, dass er unseren Geist so erleuchtet durch den Heiligen Geist, dass ich weiß, was in mir drin ist. Das heißt, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist, nicht im Himmel, nicht zukünftig, sondern was jetzt schon drin ist. Er sagt also, du musst erleuchtet werden. Das geschieht beim Bibellesen, wenn ich ein ehrliches Herz habe, dass er mir zeigt, was ich habe. Ich habe zum Beispiel Lukas 21, 36, also kann ich keine Angst mehr haben. Wisst ihr, ich habe jetzt wieder gelesen, 2020 wird der Weltkrieg kommen, lass ihn doch kommen. Wisst ihr, Entschuldigung. Wenn ich so gehe, dann kann ich ja nicht mehr geistlich handeln. Sondern ich stelle mich da im Glauben drauf. Sie haben gesagt, im Jahr 2000 ist die Wiederkunft Jesus, ist nicht gekommen. Dann hat so Spezial-Dinge, im Koreaner, glaube ich, der hat genau erinnert, an dem und dem Tag ist die Wiederkunft Jesu. Da musst du nur lächeln und morgens dein zum Frühstückstisch hinsitzen, deinen Kaffee trinken und sagen, ein Narr. Versteht ihr? Das läuft alles so ab, wie Gott will. Ich muss mich nur im Glauben draufstellen. Er sagt hier, du musst wissen, was in dir ist. Und dann erklärt er, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung hinein in uns ist, die wir glauben. Nicht die wir gläubig geworden sind, sondern die wir das glauben, was wir erkennen. Dann erklärt er, dann wird der Wirksamkeit, da steht im Griechischen Energie ausgelöst, die zur Macht seiner Stärke führt, da steht das Wort Kontrolle. Also dann werde ich völlig innerlich kontrolliert. Das heißt, ich habe Kraftwirkungen, die laufen nur in mir innerlich ab, sobald ich glaube. Wisst ihr, wenn die Leute mit mir diskutieren, oh, ich stehe in der Rückung bei Offenbarung 4, bei Offenbarung 11, bei Offenbarung 19, wenn sie sagen, oh, wie lang muss eine Frau Haare haben, was muss sie tun, wisst ihr, wenn der ganze Zirkus losgeht, ich bin inzwischen ganz böse, Entschuldigung, böse Erführungszeichen. Ich glaube, dass ich lieb bin, aber ich sage es mal vorsichtig, vielleicht für die andere ist es böse. Ich gehe einfach hin und schlage Epheser 1, 17 bis 19 auf und sage, du, bei aller Diskussion, kannst du mir erklären, wie das bei dir geht? Das ist mein Problem gerade, nicht die andere Frage. Erklär mir, wie es geht. Wisst ihr, was kommt? Sprichwort sagt, Schweigen im Walde. Nichts kommt. Er sagt hier, es werden gewaltige Kraftwirkungen in mir ausgelöst. Jetzt geht Paulus hin, ausgerechnet zu der, ich sag's einmal, lumpiger Versammlung der Korinther in 1. Korinther 16, 13 und sagt, wacht, steht fest im Glauben. Das ist das, was ich meine. Die ganzen Beispiele. Jairus, die Blutflüssige, es geht nur um das, seid mannhaft, seid stark. Er sagt, ich muss im Glauben einfach fest sein und mich hinstellen wie ein kleines Kind und das Glaube, was ich lese, da stelle ich mir im Glauben drauf und ignoriere alles andere. Das ist Glaube. Epheser 3, 12. Indem wir die Freimütigkeit und den Zugang haben in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Er sagt, wir haben Zuversicht, wir haben Freimütigkeit und wir haben den Zugang. Hebräer 10, 19 ist innerste Heiligtum, indem wir im Glauben einfach vorwärts gehen. Und dann sagt Paulus, wenn ihr stabil werden wollt, wenn ihr ernstzunehmende Gläubige sein wollt, wo andere sehen, dass ihr stabil seid, Philipper 1, 27, nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Du musst für den Glauben kämpfen. Wisst ihr, mein Kampf geht darum, dass ich im Glauben mich einfach, und das ist der Glaube Jesu Christi, auf das stelle, was die Bibel gesagt hat. Und die Bibel sagt, der Jesus mitleidet mit meinen Schwachheiten. Wenn mich jetzt der Teufel verklagt, dann gehe ich zu meinem Jesus und sage, du hast Mitleid mit meinen Schwachheiten. Dann stelle ich mich im Glauben drauf, dass keiner zu Schande wird, wer seiner hat. Dann stelle ich mich im Glauben drauf, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Dann kommt die Seele zur Ruhe. Aber ich muss es tun. Ihr versteht. Glaube ist nicht hier im Hirn, sondern Glaube ist im Herzen und der realisiert. Ein Glaube, wo nicht realisiert wird, ist kein Glaube. Glaube heißt immer realisieren, Reaktion. Kolosser 2, 7. Die ganze Bibel redet nur von diesen Dingen. Er sagt, so wie ihr Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm, sagt er Vers 6 und dann 7. Wie soll das geschehen? Gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben. Das heißt, es geschieht alles durch Glaube. In dem Moment, wie ich mich auf seine Erlösung stelle, mich an ihn klammere, wie die Frau, und jetzt kommt das Problem. Der Teufel redet und sagt, du bist nicht würdig, du kannst es nicht, du musst jetzt zuerst 27 Dinge in Ordnung bringen und dann wird es geschehen. Wo steht es? Die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ich gehe zu meinem Jesus und erwarte, dass er mich rettet. Ich komme wie ein kleines Kind, klammere den Saum seines Kleides und wenn alles dagegen spricht, wie bei Abraham, ich klammere mich an ihn und dann geschieht es und dann passiert es. 1. Thessalonicher 3, 10. Tag und Nacht flehen wir aufs Allerdringlichste, dass wir euer Angesicht sehen und das ergänzen dürfen, was an eurem Glauben noch mangelt. Wisst ihr, wenn du heute zum Beispiel, ich rede ja mit vielen Leuten, wenn ihr wisst, was die mir alles erzählen. Oh, der Bruder X hat doch so eine große Erkenntnis. Aber er hat der Frau, wo mich angerufen hat, nicht beigebracht, wie man glaubt. Was nützt denn die große Erkenntnis? Wisst ihr, gar nichts. Die Bibel sagt nicht, ich kämpfe Tag und Nacht drum, dass ihr noch mehr Erkenntnis habt. Sondern sie sagt, dass ihr glaubt. Der Kampf geht um den Glaube, sonst um gar nichts. Natürlich, Epheser 1, die braucht zuerst mal Erkenntnis, was hier überhaupt läuft. Aber es geht darum, dass mein Glaube wächst, dass mein Glaube stabil wird und dass ich einfach lerne, mich draufzustellen im biblischen Glauben, den ich ja habe. Mit dem Wachstum meine ich jetzt nicht, dass hier bei meinem Glauben was sich ausweitet, sondern nur, dass ich lerne, mich da drauf zu stellen. Das ist alles. Das soll sich ausweiten. 1. Timotheus 1, 5. Eine der schönsten Stellen in der ganzen Bibel. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen, also Reinigung durch Jesu Blut, und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Alle Erweisungen zielen auf die drei Dinge. Und dann sagt er in Vers 18 vom selben Kapitel, damit du praktisch durch sie den guten Kampf kämpfst. Ich muss im Glauben diesen Kampf kämpfen, letztendlich. Und zwar, ich kämpfe im Glauben um meinen Glauben. Ich befürchte, dass im Preisgericht einmal der Herr uns einfach zeigt, guck, hier ist gestanden, warum hast du es nicht getan? Ich befürchte, dass so läuft im Preisgericht. Da wäre alles gestanden. Du hättest nur glauben müssen. Hättest dich nur draufstellen müssen, wäre alles das nicht passiert. 1. Timotheus 4, 1. Der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten, Endzeit, etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Das ist für mich kein Zufall. Da kommt hinterher lauter Punkte vom Katholizismus. Dass heute Leute auftreten, charismatische Katholiker, die heute die ganze evangelikale Welt verrückt machen. Ich sage, das ist 1. Timotheus 4. Die Bibel sagt, die Leute bringen dir nicht Glaube bei, die bringen dir alles Mögliche bei, aber kein biblischer Glauben. Und in der Endzeit geht der Kampf um den Glauben. Wir haben ja das auch gesehen beim Herr Jesus. Er macht das teilweise dramatisch. Zum Beispiel in Lukas 18, beim Gleichnis vom ungerechten Richter, sagt er, werde ich den Glaube finde? Er erwartet die Antwort, nein. In der Endzeit geht der Kampf nur um den Glaube. 1. Timotheus 6, 11. Du aber, oh Mensch, fliehe diese Dinge. Und da hat er vorher die Sünde aufgezählt. Und zwar die Versuchungen. Geldgier und so weiter. Und einfach Fallstricke, Begierde, alles, was der Mensch so umtreibt. Fliehe diese Dinge, jage aber nach der Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld und Sanftmut. Jetzt erklärt er, wie das geht. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens und ergreife. Ich muss immer nur im Glauben mich auf das draufstellen, was die Bibel sagt. Es ergreife und es geschieht. Dann kommen die Leute zu mir und sagen, das kann doch nicht so einfach sein. Sage ich, doch, genauso einfach ist es. Weil der Jesus alles getan hat am Kreuz, durch seine Auferstehung, durch seinen furchtbaren Tod, habe ich ein vollkommenes Opfer, es funktioniert so. Und als Paulus dann kurz vor seinem Tod ist, er wurde ja an der Straße nach Ostia geköpft, so ist die Überlieferung, er sagt dann in 2. Timotheus 4,7, das ist sein Testament, ich habe den guten Kampf gekämpft. Jetzt erklärt er, was das heißt. Den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Wisst ihr? Es geht nur darum, der Glaube bis zur letzten Sekunde zu bewahren. Kann ich das? Ja. Wenn ich will. Ich habe es in mir. Ich habe die Fähigkeit in mir. Ich muss nur mal Jesus glauben. Wenn ich jetzt Bibel lese und dazu Verstände stoße und dann sage, Herr, mach das bei mir und mich im Glauben draufstellen, passiert's. Dann lese ich anders Bibel. Ich lese sie nicht mehr hirnmäßig, sondern herzmäßig. Indem ich einfach alles, was ich lese, sage, ich will das. Stell mich drauf, es passiert. Dann liest man vielleicht die Bibel ein bisschen anders, wie man sie vorher gelesen hat. Vermute ich. Ja, dann sagt er von der Ruhe in Christus, Hebräer 4,6, da nun noch vorbehalten bleibt, dass etliche in sie eingehen, diese Ruhe, wo man im Glauben völlig ruht, die, welche zuerst die Heilsbotschaft verkündigt worden ist, die sind nicht eingegangen wegen ihres Unglaubens. Wisst ihr, und ich werde ganz viele Dinge kaputt machen, oder nicht erlebe geistlich, weil ich nicht glaube. Das ist das ganze Problem. Wisst ihr, auch die Verführung, die mir dann falsche Kräfte vorgaukelt und das alles, habe ich ja erlebt. Ich sage zu Ihnen heute, komm mal her, sag, ist okay. Ich ziehe mal Epheser 1,17 raus und sage, guck her, zeig mir, wie das bei dir geht. Da kommen die Leute und sagen, bei uns fallen die Leute rückwärts um. Sage ich, in meiner Bibel steht, wenn du diese Dinge hast, bist du vollständig kontrolliert, du fällst nicht rückwärts um. Das fällst du gar nicht mehr um. Aber die kennen die Bibel. Hebräer 6,12. Damit ihr ja nicht träge werdet, sondern Nachfolger derer, die durch Glauben und Geduld die Verheißungen erben. Und da steht bei Geduld Langmut, Makrothymia. Wisst ihr, was das heißt? Das ist die Form von Geduld, die mit sich selber langmütig ist und mit den anderen. Die sich nicht verrückt macht, wenn es nicht gleich klappt, sondern die dann, so wie es die Bibel sagt, wenn der Gerechte 7-mal fällt, 7-mal aufsteht. Du probierst 20-mal und es geht nicht, dann probierst du es 21. Mal. Du bist immer völlig überzeugt, dass es funktioniert. Du weißt ganz genau, wenn es nicht funktioniert, bist du selber. Und dann ist auch das Realität, Jakobus 2,17, Glaube wirkt Werke. Dann ist Hebräer 11,1 Realität, Glaube wirkt immer automatisch, dass etwas passiert. Es wird etwas realisiert. Johannes 5,23 zeigt nochmal, dass das ein ganz, ganz wichtiger Hintergrund ist für die Verherrlichung Jesu Christi. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat. Versteht ihr, es ist so einfach. Es ist so einfach, dass es schon dramatisch ist. Ich habe den Geist des Glaubens als wiedergeboren. Ich kann alles glauben. Jetzt sagt die Bibel, du musst jetzt nur das glauben, was er gesagt hat, dich draufstellen und beweise, dass du es glaubst, indem du es tust. Und der Herr Jesus wird verherrlicht und es passiert alles geistlich. Jetzt können wir sagen, da brauchen wir ja nie mehr eine Bibelstunde machen, wenn wir das alle tun. Ja, natürlich. Warum müssen wir trotzdem Bibelstunde machen? Weil wir es nicht tun. Das ist unser Problem. Wir gehen nochmal zurück zu unserem Text, Matthäus 9. Ein Vorsteher glaubt so, dass er anbetend vor mir Jesus niederfällt, obwohl die ganze Welt dann um ihn herum, die geistliche Welt, verrückt spielt. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du um Jesus glaubst, wenn du um Wort Gottes glaubst, dich da draufstellst, dann muss es dir vollständig egal sein, was der Rest der Welt sagt. Guck dir, ich habe zum Beispiel, ich hatte ja fast einen tödlichen Unfall da in Deutschland, und war noch Bayern, wo ich Neustrich auf Konferenz bin. Wenn meine Frau nicht geschrien hätte, wäre ich mit, ich weiß nicht wie es war, 100 plus, was ist was, 120, also wäre ich auf dem Mauer drauf. Ich bin total erschüttert gewesen. Das Auto ist nicht ausgebrochen, hat keinen Überschlag gemacht. Ich habe nur noch beten können, dem Herrn danken können, dass er mich bewahrt hat. Aber in der Sekunde, wie mein Herz zur Ruhe kam, ich saß im Auto, danke, dass nichts passiert ist, hat der Herr zu meinem Herzen geredet. Der kannte so glasklar, ich habe selten so glasklar was gehört, Bist du bereit, nach diesem Erlebnis auf der Konferenz jede Taktik fallen zu lassen und das zu sagen, was du auch weißt, was die anderen ärgert? Da habe ich ja gesagt. Und dann kam die Stunde, wo Gott mir klar gemacht hat, ich glaube, mit dem zweiten Vortrag, jetzt musst du es tun. Dann habe ich es gemacht. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, was werden die Leute sagen, wenn du plötzlich alteingesessene Traditionen völlig zerstörst. Wisst ihr, was war? Die sind getroffen worden, die haben gar nichts gemacht. Im Gegenteil, sie sind eingeschlagen wie sonst was. Aber du musst es tun. Du musst im Glauben handeln. Und wir lernen das nicht. Du musst wieder Jairus anbeten vor ihm niederfallen und sagen, interessiert mich nicht, was die sagen. Da kommen große Koryphäe, judenchristliche Koryphäe. Ich könnte euch den Namen sagen. Sage, ich darf nicht zum Herr Jesus beten. Muss ich sagen, Entschuldigung, das kannst du von mir aus dem Kaiser von China erzählen. Aber eines ist klar, in der Bibel steht, wer den Namen des Herrn anruft, soll gerettet werden. Die Gläubigen werden in der Bibel klassifiziert. Das sind die Leute, die zum Weg gehören und den Namen Jesus anrufen. Entschuldigung. Jetzt wem glaube ich? Der Koryphäe oder der Bibel? Ich glaube der Bibel. Dann muss ich sagen, du kannst mir erzählen, was du willst. Du kannst 100-mal intelligenter sein wie ich, 100-mal die Altsprache besser beherrschen, interessiert mich nicht. Die Bibel sagt klipp und klar, so ist es. Und dann ist mir egal, was jemand sagt. Und so ist der Jairus vorgegangen. Es war dem egal, was die Frommen sagen. Und die andere Frau, da ging es jetzt nicht nur um die Fromme, die hätte die gepackt, weil sie alle Angst hätte, dass sie verseucht werden, dass sie unrein werden. Du darfst keine Rücksicht nehmen, was die Leute denken. Ist völlig egal. Du musst einfach vorwärts gehen. Im Glauben. Wenn du im Glauben vorwärts gehst, kannst du ein Zeugnis sein. Die Leute werden plötzlich merken, dass du anders bist, dass du andere Dinge tust, andere Reaktionen hast. Und dann kannst du Zeugnis sein. Dann wird der Herr Jesus verherrlicht, wenn du glaubst. Und da passiert noch was Zweites. Du wirst nämlich dann, ich sage es einmal vorsichtig, langsam zur Ruhe kommen. Dann wird dein Herz völlig ruhen. Und du wirst etwas erleben, auch in der Endzeit, dass du nicht zu erschüttern bist, egal was passiert. Ich bin überzeugt, wenn jemand den biblischen Glauben hat, der Glaube Jesu Christi, steht zum Beispiel Offenbarung 14, Vers 12, hier ist das standhafte Ausharren der Heiligen. Hier sind die, welchen die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Wenn du den Glauben Gottes hast und dich im Glauben draufstellst, ich möchte nochmal betonen, die Fähigkeit, das zu tun, hat jeder in sich, ist nur Frage des Willens. Keiner von uns hat eine höhere oder eine schlechtere Fähigkeit zu glauben, hat jeder gleich. Jeder kann sich draufstellen, er muss nur tun. Und wenn er es wirklich glaubt, dann muss er es realisieren. Dann reagiere ich nicht mehr auf meine Gedanken, reagiere nicht mehr auf meine Seele, reagiere nicht auf das, was die Leute sagen, dann gehe ich einfach vorwärts. Wo ich nach Stuttgart bin, haben mir die Gläubigen gesagt, das kannst du nicht. Du kannst nicht 12, 14 Stunden arbeiten und da ich beinhalte, dass du 4 Stunden jeden Tag an deinen Arbeitsplatz fährst, nebenher geistlich arbeiten und Gemeinde machen und Reisedienst und alles und Revision für den Schlachter. Soll ich was sagen? Es ging besser wie heute. Ich verstehe selber nicht. Ich hatte aber die Gewissheit, dass Gott ja sagt. Ich habe mich im Glauben draufgestellt, ich habe es gewusst. Entschuldigung. Dann funktioniert es. Wenn die Zeit abgelaufen ist, funktioniert was anderes. Aber es funktioniert immer das, was du geistlich klar erkennst, wo du dich draufstellst. Wenn wir das tun, dann werden wir das gleiche erleben wie der Vorsteher. Dann weicht der Tod. Dann weicht auch bei uns der geistliche Tod. Dann werden wir das gleiche erleben wie die Frau. Dann weicht jede Unreinheit. Dann werden wir langsam geistlich immer stabiler. Wäre das nicht schön? Sind wir ganz ehrlich? Wäre doch toll. Aber es ist so einfach. Ich muss einmal gegen mein Hirn kämpfen und sagen, es ist so einfach, es ist so einfach, es ist so einfach. Und das bringt mich in Situationen, ich bin manchmal in Situationen, wo ich sage, menschlich müsste ich jetzt zusammenbrechen, es geht nicht mehr. Es geht immer. Ich habe jetzt Erfahrungen wieder gemacht, da bei diesen zwei Reisen. Es ist menschlich gegen jede Logik, gegen jede Vernunft. Ich habe im Glauben nur geglaubt, was die Bibel sagt, es passiert. Ich habe aber ein Problem. Wenn ich morgen früh aufstehe, wisst ihr, was dann passiert? Dann schießt der Teufel Nebelwolke, greift mich in Gedanken an, dass ich es vergesse. Wisst ihr, das ist das Problem. Also müssen wir beginnen, so wie die Bibel sagt, Römer 10, 17, Glaube kommt aus dem, was ich im Wort Gottes höre. Wir müssen beginnen in der stillen Zeit, uns da drauf zu stellen wie die kleinen Kinder. Wenn wir uns das angewöhnen, dann passiert etwas. Dann wird langsam aber sicher unsere Seele stabil und gewöhnt sich an das biblische Vorgehen. Und das ist das, was der Paulus sagt, ich habe den Kampf des Glaubens gekämpft bis zum Schluss. Ich möchte beten. Jesus, wir beten dich an. Du bist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Du hast durch die Wiedergeburt bei jedem von uns diese Fähigkeit in uns hineingepflanzt, dass wir glauben können. Du hast uns das Wort Gottes gegeben als das große Nachschlagewerk, wo wir sehen, was wir glauben sollen, wie wir reagieren sollen. Jetzt gib uns einfach dieses kindlich eifältige Herz, dass wir beginnen, gehorsam zu sein, das alles zu realisieren, dass wir uns im Glauben auf diese Tatsache, die du geschaffen hast, draufstellen und dann alles andere ignoriert und vollkommen gewiss, wie es in Abraham tat, erwartet gegen jede Vernunft, gegen jede Vorstellung, dass das, was du sagst, 100% passiert und eintreffen wird und dass dann auch du das bei uns wirken wirst zu deiner Verherrlichung. Wir beten dich dafür an.